Die Idee ist, dass ich hier etwas über technische Informatik erzähle. Ich bin eigentlich technischer Informatiker, habe aber jetzt einen Lehrstuhl für Hochleistungsrechnerarchitektur an dieser Universität und deswegen möchte ich damit auch anfangen, da kenne ich mich am besten aus. So, normalerweise würde ich jetzt ein bisschen versuchen, einen Dialog mit den vielen Studierenden aufzubauen, das mangels Masse ausfällt, aber ich unterstelle mal, dass Sie wissen, was ein Computer ist. So, und dann unterstelle ich auch mal, dass Sie sich vorstellen können, was ein Hoch- oder Höchstleistungsrechner ist. Höchstleistungsrechner sind letzten Endes die schnellsten Computer der Welt. Und mich hat das schon immer interessiert. Wir bauen Computer, das macht uns sehr viel Spaß. Und eine der Anwendungen, warum das notwendig ist, was für uns natürlich immer schön ist, wenn es jemand gibt, der das auch braucht, damit es keine rein theoretischen Arbeiten sind, ist dieses Beispiel hier. Das Bild habe ich selbst gemacht. Das ist tatsächlich 60 Meter unter der Erde und wir schauen hier direkt in das Herz eines Großexperimentes. Dieses große Ding hier außen, das sollte eigentlich aus sein, das ist ein Experiment der Teilchenphysik, das steht in Genf am Large Hadron Collider, 60 Meter unter der Erde. Der ganze Kasten ist etwa 15 Meter hoch, 25 Meter lang und wiegt 10.000 Tonnen. Der Eiffelturm wiegt 7.000 Tonnen. So, und letzten Endes schießen wir einfach Teilchen mit wahnsinnig hoher Energie dort hinein, von der anderen Seite genauso und in der Mitte kollidieren die und entsteht das, was da hier so ein bisschen bunt dargestellt ist. Wir nennen das ein Quark-Luon-Plasma. Der Witz bei der Sache ist, das existierte die ersten knapp 10 Mikrosekunden nach dem Urknall. Das wissen wir. Sehr viel mehr weiß man nicht. Und das Modell ist jetzt, man macht sozusagen einen mikroskopisch kleinen Urknall, grob vereinfachend gesagt, im Labor und guckt dann ganz genau, was da wohl alles so passiert sein könnte. Das Spannende bei der Sache ist, das will ich keine Physikvorlesung halten, aber im Prinzip passieren dort Dinge, die in unserer klassischen Physik nicht mehr passieren können. Ja? Wir erzeugen hier Temperaturen, die zum Beispiel ein Faktor 100.000 höher sind als im Kern der Sonne. Und jetzt kann man sich leicht vorstellen, wären wir in einer sehr kalten Phase diesen Planeten, dann gäbe es Wasser nur als Eis und wir könnten uns Wasser und gasförmiges Wasser, Wasserdampf nur vorstellen oder eben künstlich erzeugen. Das steckt dahinter. Diese Experimente erzeugen gewaltige Datenmengen und brauchen gewaltige Computer, die zu analysieren. Und da kommt natürlich das Hochleistungsrechnen ins Spiel. All diese Systeme werden hier in Frankfurt gebaut. Das hier ist jetzt so ein Beispiel, was in diesem Feld erforscht wird. Da gibt es auch eine Facility hier in Darmstadt, direkt vor unserer Haustür. Ich sage eigentlich lieber Südfrankfurt, weil diese unbedeutende Stadt da im Süden von Hessen kaum der Erwähnung wert ist. Hier sind vier Schwerpunktthemen, die hier untersucht werden sollen. Das eine ist zum Beispiel, was passiert im Kern der Sonne. Selbst das weiß man in allen Details bis heute nicht so ganz genau. Wie ist die Masse im Universum entstanden? Ja, Sie haben vielleicht schon mal gehört, es gibt diese Antimaterie. Da gab es ja dieses bekannte Buch. Ja, übrigens das mit dem Hubschrauber, der da hochfliegt, um dann die Antimaterie, die da kollabiert, zur Explosion zu bringen, damit dann die Menschen auf dem Platz vor dem Petersdom keinen Schaden nehmen. Das ist grober Unfug. Rom würde nicht existieren nach so einer Explosion. Die Energien sind gewaltig. Ist völlig unverstanden. Antimaterie entsteht immer im gleichen Verhältnis wie Materie. Das heißt, es müsste ein Anti-Universum geben, aber das existiert offensichtlich nicht oder ist für uns nicht sichtbar. Kein Mensch weiß warum. Die gesamte Materie im Universum, die schwerer ist als Eisen, ist in Supernova-Explosionen entstanden. Künstlich entstanden. Ist nicht ursprünglich entstanden. Und wenn Sie es ganz genau verstehen wollen, dann müssen Sie anschauen, was passiert denn wirklich im Innersten dieses Plasmas in dieser Materiedichte. Hier sind jetzt so ein paar Beispiele mal dargestellt. Das sind Fotografien. Wenn man das Licht hier ein bisschen dimmen könnte, dann würde man das auch besser sehen. Das ist zum Beispiel ein Foto von einer Supernova-Explosion. Das sieht tatsächlich sehr hübsch aus, wenn man sich das anschaut. Und hier ist nochmal dargestellt die Evolution. Das heißt Urknall und dann ist es Universum expandiert, dabei kühlt es sich ab und heute ist es im Universum 3 Kelvin kalt. Wahnsinnig kalt. Und wir sind sozusagen die übergebliebenen, eingefrorenen Überreste davon. Das alles wollen wir verstehen. Und das letzte Beispiel, das ist jetzt für uns schon relevant, das ist, was sozusagen passiert, wenn zwei Atomkerne mit hohen Energien aufeinander prallen. Man braucht viel Energie, weil die beide positiv geladen sind, sich abstoßen. Und jetzt sieht man hier schon Strukturen, da gibt es offensichtlich einen Kern drin. Das hier ist eine dichte Verteilung von einem Quark-Luon-Plasma und das ist auf dem Supercomputer hier in Frankfurt gerechnet. Und das ist erstmal möglich, weil wir einen Computer hatten, der diese Rechenleistung hat. Man kann diese Dinge nicht mehr mit Gleichungen beschreiben. Man kann nur sagen, wenn ein Teilchen und ein anderes Teilchen mit dem und dem Abstand und den Impulsverhältnissen zusammenkommen, dann kann das und das und das passieren und dann rechnet man einfach aus, was als nächsten Schritt sein kann. Quasi, man simuliert das Ganze und das macht man dann Millionen Mal hintereinander, weil viele Prozesse gewürfelt werden müssen und guckt nach, in der Realität stimmt das. In der Realität sieht es dann so aus, soweit das simuliert ist, weil anschauen wäre äußerst schwierig. Da diese ganze Kollision passiert in 10 hoch minus 20 Sekunden. Das geht also wahnsinnig schnell. Hier ist jetzt ein Teilchen von links kommend in den Kern der Kollision auf ein anderes gestoßen und wie bei den Billardkugeln, wenn sie auf eine zweite schießen, fliegt sie nach vorne weg, explodiert und dann kommen Größenordnung 1000 Teilchen raus. Gemessen werden nicht die Spuren, sondern Punkte entlang der Spuren und die muss man dann im Computer rekonstruieren. Das Ganze machen wir bei dem neuen Anlage in Darmstadt 10 Millionen Mal pro Sekunde. Und jetzt wird jedem klar, dass man da ein bisschen mehr braucht als ein Laptop. Wie viel will ich Ihnen gleich zeigen. Und es gibt ganz viele Dinge, die die Sache komplizieren. Das hier ist ein Elektron, sagt man. Da kann man schön erkennen, die sind gekrümmt, weil das Magnetfeld die Spur krümmt. Und je langsamer sie werden, desto enger der Krümmungsradius. Und hier ist es buchstäblich verhungert. Elektronen sind nicht sehr interessant, aber die stören bei der Messung, weil sie müssen sozusagen die Spuren auch rekonstruieren, um zu wissen, dass das etwas ist, was man vernachlässigen kann. Na, also im Prinzip eine komplexe Angelegenheit. Die Detektoren sind sehr aufwendig. Diese Detektoren können Elementarteilchen einzeln mit einer sehr, sehr hohen Wahrscheinlichkeit nachweisen. Also praktisch eins und tausende davon gleichzeitig. So, das ist die Facility. Das hier existiert heute. Hier arbeiten etwa 1200 Mitarbeiter. Mein Büro ist genau da. Ich bin verantwortlich für die gesamte IT dieser Einrichtung und den gesamten Computerausbau von allen dort arbeiten Menschen. Das hier ist das, was man vor 2 Jahren glaubte, an Computern zu brauchen. Das wird wahrscheinlich sehr viel mehr werden, aber das geben wir noch nicht zu, weil sonst wird es mit dem Geld ein bisschen schwierig. 300.000 Prozessoren und 40 Petabytes an Massenspeicher. Sie sind Informatiker, ein Petabyte sind 1000 Terabytes. Ja, und Sie können heute eine 2 Terabyte Festplatte kaufen. Wir setzen aber nur 1 Terabyte Festplatten ein, weil die 2 ja zu langsam sind. Wir brauchen mehr Spindeln. Mehr Anschlüsse wegen der Bandbreite. So, also braucht man große Computer. Und einer davon steht in Frankfurt und der wurde hier gebaut und mit der Hilfe von Studierenden. Das ist ganz wichtig. Alles, was wir machen, machen wir mit Studenten. Denn nur die können eigentlich noch, haben eigentlich noch die Energie und die Zeit, wirklich zu arbeiten. Hier ist ein Blick in dieses System rein. Wir müssen ja nur noch Berichte schreiben, Mittelabrüfe und so weiter und alle möglichen Gremien. Und Sie sehen hier in die Rücktür von so einem Computer hinein. Der Witz bei der Sache ist, diese Computer sind im Wesentlichen handelsübliche Computer, aber geschickt zusammengebaut. Das ist der Trick bei der Sache und wie, will ich Ihnen so ein bisschen zeigen und schmackhaft machen. Natürlich können wir hier nicht in die Details gehen, aber ein wichtiges Thema ist, dieser Rechner ist komplett CO2-neutral. Ja? Er verschwendet also keine Ressourcen. Das kommt daher, dass der Rechner an einem Ort steht, wo der elektrische Strom als ein Abfallprodukt von regenerativen Quellen erzeugt wird. Und dadurch tatsächlich komplett CO2-neutral ist. Der Computer selbst, hier ist mal ein Blick in eine dieser Kisten hineingemacht, ist ein handelsüblicher PC, nur viel besser ausgestattet. Na, hier ist der Prozessor, wie man sieht, sieht man nichts, nur den Kühlkörper, das kennen Sie, aber auch wenn Sie Ihren Computer zu Hause aufschrauben, na, unter diesen Türmen befindet sich dann irgendwo ein Stück Silizium. Und hier ist der Speicher. So viel werden Sie jetzt nicht haben, da sind 64 GB drin. Aber gut, wir können mehr oder weniger kaufen, das ist egal. Und hier sind noch Lüfter, Netzteile und hier vorne, das sind die Netzteile, hier vorne sind dann die Festplatten. Ein wichtiges zusätzliches Feature, der hat eine Grafikkarte. Nur ist die Grafikkarte natürlich nicht dazu da, dass wir hier irgendwelche Spiele spielen. Könnten wir auch, aber wir haben nicht genügend Monitore, weil da sind immerhin knapp 780 Grafikkarten drin, sondern wir rechnen auf denen. Das Denkmodell dahinter ist ganz einfach. Wenn Sie irgendeines dieser Spiele spielen, dann werden Sie sehr schnell sehen, wie gut Ihre Grafikkarte ist, weil das Auge unglaublich diskriminierend ist gegenüber kleinen Störungen in dem Rendering. Also das heißt, das Bild, die Szene wird immer wieder neu gerechnet. Man wirft tatsächlich künstliches Licht auf die Szene, das wird dann reflektiert und für Ihr künstliches Auge den Bildschirm dann entsprechend aufbereitet. Das kann man nicht mehr alles abspeichern, dann müssten Sie wahrscheinlich tausende von DVDs pro Spiel kaufen, sondern das rechnet er live. Und das macht der Prozessor nicht mehr, das macht die Grafikkarte heutzutage. Sie rechnen sozusagen Lichtstrahlen in einer Szene. Und wir rekonstruieren Spuren im dreidimensionalen Volumen. Große Ähnlichkeit und deswegen sind die auch sehr geeignet. Übrigens für sehr viele Anwendungen. Hier ist nochmal so ein Überblick, wie so ein Supercomputer aussieht. Ich würde mal behaupten, heutzutage, das nennt man ein Hybridcluster, sind mindestens 80% aller Computer in der Klasse der Höchstleistungsrechner von dieser Art. Ja. Natürlich unterschiedliche Details. Sie sehen, hier ist so ein Knoten. Na, Prozessor, davon zwei, Entschuldigung, zwei Prozessoren, jeder hat sein eigenes RAM, hier ist die Grafikkarte, eine Festplatte, zwei in einer Schachtel, das ist einfach ökonomisch, hat sonst keine Gründe, und ein schnelles Netzwerk. Ja. Heutzutage ist handelsüblich ein Gigabit, wir machen 40 Gigabit. Das kostet übrigens nicht mehr als ein Gigabit, wenn man es richtig macht. Ja. Dafür ist es aber auch noch wesentlich effizienter. Wenn Sie zwischen zwei Knoten hier kommunizieren über unser Netzwerk, brauchen Sie 1,5 Mikrosekunden. Das ist sehr, sehr schnell. Ja, das schaffen Sie bei Ethernet bei Längen nicht. So, und dann sind hier noch so ein paar Zahlen. Ein wichtiger Punkt ist, die Maschine hat geliefert mit einer Referenzanwendung 300 Teraflops, also 300 mal 10 hoch 12 Rechenoperationen pro Sekunde. Fließkomma, doppelt genaue Rechenoperationen. Der hat natürlich sehr viel mehr Instruktionen gemacht, weil pro Fließkomma Rechenoperationen, da haben Sie Indexarithmetik und vieles andere. Sie müssen auch die ganzen Programmtexte lernen. Aber netto hat er trotzdem so viele Fließkomma Operationen gemacht. Und das meiste davon war eben dadurch möglich, weil wir über die GPU sehr schnell haben rechnen können. Das ist der Trick bei der Sache. Hier sind so ein paar Beispiele. Ein paar andere Sachen, die natürlich noch drin sind, ist ein Massenspeicher. Ja, die Maschine hat übrigens 2 Petabyte Massenspeicher. Summa summarum. Ja, Peta ist 10 hoch 15. Und dann haben wir noch knapp 56 Terabyte Hauptspeicher. Und das Ganze braucht bei maximal. Der Kühler vorne, da wird das, die Luft wieder gekühlt, dafür wird das Wasser, was da durchgepumpt wird, warm gemacht. Das geht hier nochmal durch einen Wärmetauscher, einfach um den inneren Wasserkreislauf vom äußeren zu trennen, das ist eine Technikalie. Und dann nutzen wir ein ganz einfaches Prinzip, das kennen Sie, wenn Sie im Sommer ins Schwimmbad gehen, aus dem Wasser rausgehen, selbst wenn es heiß ist draußen, fühlt es sich irgendwie kühl an, bis Sie sich abgetrocknet haben. Warum? Die nasse Haut führt bei der großen Wärme, auch durch die Oberflächenwärme der Haut, dazu, dass sich das Wasser verdunstet. Und wenn das Wasser verdunstet, braucht es Energie. Und die Energie nimmt es da, wo es am direktesten hernehmen kann, nämlich von der Hautoberfläche. Und das empfinden Sie als Kühlung. Also, das ist nichts weiter als eine Regenmaschine. Hier rieselt Wasser runter, das verdunstet dabei und kühlt die Umgebung ab. Und dadurch wird der Computer kalt gehalten. Hier wird kein Frischwasser verbraucht, sondern Mainwasser. Das steht direkt am Main, wird dort einfach abgepumpt. So, das Einzige, was also dort rauskommt, die Schornsteine sozusagen, die rauchen manchmal und das ist das Wasser, was da rauskommt. Sonst passiert gar nichts. Die Energiebilanz sieht jetzt so aus, statt den 100% zusätzlicher Energie braucht diese Maschine 7%. Das ist ein großer Unterschied, ein sehr großer Geldunterschied. So, wie passt das jetzt zusammen mit dem ganzen Thema Fair, was ich Ihnen erzählt habe? Da gibt es so einige lustige Entwicklungen. All die sind natürlich Spielwiese für Studierende, wo man die unterschiedlichsten Dinge tun kann. So bis runter zu Steuerungssystemen für großtechnische Anlagen. Sie können sich vorstellen, dass so ein Regelsystem für so eine Kälteanlage doch noch hier und da einen Mikrocontroller braucht, der das regelt. So, die Beschleunigeranlage FAIR steht, wie gesagt, im Süden Frankfurts. Das sind so 25 Kilometer von hier. Jetzt macht der Laserpointer nicht mehr. Und Frankfurt ist eben erstmal weit weg. Andererseits wollen wir natürlich möglichst alle Computerressourcen effizient nutzen und wir werden es uns in Frankfurt nicht leisten können, 40 Petabyte Speicher einzustellen, das ist zu teuer. Also brauchen wir Zugriff zu den Daten. Was haben wir gemacht? Wir bauen gerade ein Netzwerk auf zwischen dieser Einrichtung, zwischen der Goethe-Uni und dem Frankfurt Cloud-System, sage ich gleich was dazu, das mit sehr hoher Bandbreite läuft. Wir nennen das auch das FAIR Terra-Netzwerk. Das wird jetzt in der ersten Grundausbaustufe mit 120 Gigabits laufen. Wird im August eingeweiht. Das ist alles schon längst beauftragt, muss man jetzt nur noch machen. Die Mietkosten für die Kabelverbindungen sind erstaunlich niedrig, darf man gar nicht laut sagen. So, da hängt auch noch dran die Frankfurt Cloud. Das ist jetzt eine ganz andere Thematik. Cloud Computing ist ein Feld, bei dem man ein komplettes Betriebssystem wie eine Anwendung zusammenfassen kann. Ja, wenn Sie schon etwas tiefer eingestiegen sind im Studium, dann werden Sie irgendwann mal was über Betriebssysteme hören. Und das Betriebssystem ist ja letzten Endes die Schnittstelle des Anwendungsprogrammes zu der Hardware unten. Ja, es gibt ein paar offensichtliche, hier läuft das macOS drauf, hier läuft aber auch Windows drauf. Übrigens, das ist auch virtuell. Auf Ihrem PC zu Hause wird wahrscheinlich ein Windows laufen. So, wenn Sie jetzt Word starten, dann sagt das Betriebssystem, lade diese Datei und schreibt sie an die richtige Stelle im Speicher und sagt dann, den Prozessor springt dahin und dann fängt das Programm Word an zu laufen. Wenn jetzt Word Eingabe-Ausgabe machen möchte, dann redet es mit dem Betriebssystem, sagt, ich möchte Eingabe-Ausgabe machen. Das Betriebssystem redet jetzt mit der Festplatte oder dem Netzwerkgerät, was angeschlossen ist. Und jetzt können Sie sich vielleicht schon vorstellen, dass man das aus dem Betriebssystem, was erstmal fest verwurzelt mit der Hardware ist, durch die sogenannten Device-Treiber eine Abstraktionsebene macht, bei der es ein generisches Gerät gibt, ein generisches eine generische USB-Schnittstelle, eine generische Tastatur, einen generischen Bildschirm. Sie haben jetzt eine Zwischenlage eingezogen und die kann man sehr, sehr schlank machen, dass sie nicht wirklich viel Effizienz kostet. Und dann wird das Betriebssystem zur Anwendung. Und jetzt kann ich auf diesem Rechner, ich könnte es Ihnen jetzt live zeigen, nur dann müsste ich die Präsentation kurz stoppen, will ich nicht machen, läuft gleichzeitig in Windows, ich könnte noch gleichzeitig in Linux laufen lassen. Das sind jetzt Anwendungen wie Word oder PowerPoint. In diesem Windows kann ich aber jetzt wieder PowerPoint laufen lassen. Ich kann jetzt die Anwendung nehmen, kann sie als Datei woanders hin kopieren, dort starten und Sie haben Ihren kompletten Rechner woanders laufen. Aber vielleicht auf einem schnelleren Rechner, weil er mehr Speicher hat oder einen sehr viel schnelleren Prozessor. Und man kann sogar heutzutage eine Anwendung, während sie läuft, auf einen anderen Rechner kopieren, ohne dass während dem Lauf Sie irgendwas merken. Wir haben das mal mit einer laufenden DVD demonstriert, das funktioniert. Da müssten Sie jetzt aber ein bisschen tiefer in das Thema Betriebssysteme einsteigen, um das zu verstehen. Wenn Sie das haben, dann können Sie sich jetzt vorstellen, dass wir zwischen dem Cloud-System, was auch kommerzielle Partner hat, die aus der Industrie kommen, die viele, viele Anwendungen haben, plötzlich hier laufen oder hier, oder dass wir hier rechnen, aber die Daten von hier holen, alles denkbar und genau das wird auch gemacht, aber hat natürlich eine ganze Menge von einigen durchaus hochkomplexen Nebenwirkungen, die man auch noch lösen müssen. Zum Beispiel können Sie sich vorstellen, dass wir eine Menge, also die kommerziellen Menschen reden da gern von SLAs, von Service Level Agreements, sie müssen natürlich sicher sein, dass kein Hacker hier reinkommt und von hinten durch die kalte Brust sozusagen die Frankfurt Cloud von innen hackt, das klassische trojanische Pferd. Wenn Sie so lapidar sagen, ein Rechner rechnet hier und greift auf die Daten hier zu, dann wollen Sie auch gewisses Verständnis über Zugriffsrechte haben und dass der Lindenstrut hier auch derselbe Lindenstrut hier ist oder hier nicht ein Hacker sich als Lindenstrut ausgibt und dann mit den sehr weitreichenden Rechten, die ich bei der GSI natürlich habe, anfängt mal aufzuräumen. So ein Remove-RF auf einem Petabyte-Massenspeicher richtet schnell großen Schaden an. Und die vom Band zurückzuholen, dauert wirklich lang, auch wenn Sie große, schnelle Bänder haben. Wir haben 50 Petabytes auf Bandarchiven bei der GSI. So, für das eigentliche Rechenzentrum Fair Computing bauen wir übrigens so ein Rechenzentrum, das ist eines der größten überhaupt, eines der effizientesten weltweit. Hier nur ein Bild der Planung, das hier sind alles Schränke. Ja, in jeden Schrank können wir 2000 Prozessoren einbauen und wir haben davon 800 in einem Gebäude. Das Gebäude wird in 2014 fertiggestellt, Anfang 2014, das wird sehr schnell gehen, wir sind schon weit in der Planung. Das Ganze ist keine Spielerei mehr, das ist echt, Sie sehen, wir haben die Goethe-Universität hat sehr viele Preise dafür schon gewonnen, der nächste wird im August von der Ministerin übergeben, da machen wir ein schönes Event draus, die Einladungen gehen noch raus, betrachten Sie schon mal als eingeladen, die sind auf der Liste. Aber jetzt will ich noch ein bisschen Informatik machen. Wir können also effizient Computer bauen, billig, wir können sie effizient betreiben, aber das größte Sparpotenzial steckt in dem Algorithmus und da kommt die Informatik erst richtig in Fahrt. Da müssen Sie aber auch noch ein bisschen was lernen im Studium, sonst können Sie es nicht nutzen. Alles, was in den letzten, sagen wir mal, bis vor 3-4 Jahren an Programmiertechnik gelernt wurde, gelehrt wurde, ist heute Blödsinn. Können Sie im Prinzip möglichst schnell vergessen. Ja? Ich nenne das gern auch Spaghetti-Fortran-Paradigmen. Ist das Schlimmste, was Sie im Computer anschauen. Als das Paper dann submitiert wurde, hat der Reviewer genau das Gleiche gesagt. Der Witz bei der Sache ist, durch dieses hochgradige Optimieren fängt der Cache an, besser zu laufen. Und die Cache-Effizienz ist heutzutage alles im Computer. Wenn ein Prozessor, hören Sie genau zu, wenn Sie dann Rechnerarchitektur hören, da kommen Caches nochmal im Detail, das sind schneller Zwischenspeicher wesentlich, ein Notizblock für den Prozessor. Wenn der Prozessor ein Datenwort nicht in seinem Cache findet und mit dem Speicher reden muss, wartet er so lange, als würde er einige tausend Befehle machen. Und wenn Sie einen neueren Prozessor kaufen, ist dieses Verhältnis noch größer. Ja, wenn Sie heute einen kompletten Prozessor nehmen, wenn Sie also sagen, der Speicherzugriff blockiert die anderen Kerne, können Sie ganz schnell 10.000 Instruktionen verlieren. Für einen einzelnen Speicherzugriff. X gleich 5. Die 5 muss aus dem Speicher irgendwo herkommen. Die kann sich schon so teuer kosten. Und dann sehen Sie natürlich, wie viel Sie gewinnen können, wenn Sie das richtig machen. So, auf einem normalen Prozessor, ohne diese Zellspielchen, kommen Sie auf einen Faktor 10.000. Ein Programm, einen Faktor 10.000 schneller laufen lassen. So, und wenn Sie jetzt ständig von Milliarden CPU-Stunden rechnen, ist ein Faktor 10.000 richtig großes Geld und richtig wichtig. Das heißt, da kann man eine richtig schöne Wissenschaft machen. Aber das geht nur dann, wenn Sie richtig gut Informatik verstanden haben und bereit sind, auch sich in die eigentliche Problematik, die Sie lösen wollen, reindenken. Da müssen Sie mit dem Algorithmus wirklich Hand anlegen. Da können Sie nicht einfach sagen, ich drücke den Optimizer Nummer 3-Knopf beim Compiler und hoffe, alles wird gut gehen. Weil man kann zeigen, das ist nicht möglich. Das wird nie möglich sein. Wenn Sie das Programm schlecht formuliert haben, wird es kein Optimierer der Welt reparieren können. Wichtiger Punkt. In diesem Kontext gibt es aber noch eine Menge anderer Sachen, die ich jetzt auf die Schnelle mal noch zusammengefasst habe, da gibt es den Kollegen Kepschul, zufälligerweise kommt er auch aus Heidelberg. Da muss man sich natürlich schon überlegen, die Goethe-Universität ist keine Elite-Universität. Wird es auch nicht werden. Heidelberg ist Elite-Universität. Und schwupps sind drei der Kollegen in Frankfurt, kurz nachdem sie Elite-Uni wurde. Komisch, oder? Können wir mal privatissimo im Detail diskutieren. Ich muss sagen, ich fühle mich in Frankfurt super wohl und bin froh, dass ich gegangen bin. Der einzige Fehler war, dass ich nicht früher gegangen wäre. Hier ist ein Beispiel, was man in dem Kontext Udo Kepschul macht. Der hat noch eine kleine Nebentätigkeit. Der ist ja auch noch der Leiter des Rechenzentrums hier in Frankfurt, hat also sehr viel zu tun. Die machen, was man sagt, hier steht Infrastruktur und Rechnersysteme der IT, die machen im Wesentlichen alles, was mit Rekonfiguration zu tun hat. Ein Computer ist ja immer irgendwie konfiguriert eingestellt. Und jetzt kann man sich überlegen, wie man das im Betrieb ändert. Und er macht das auf sehr, sehr breiter Ebene, das ist ein sehr aktiver Mensch. Es gibt auch solche Bausteine, das werden Sie auch noch kennenlernen, man nennt die feldprogrammierbare Gatter. Das ist im Prinzip programmierbare Hardware. Ja? Finden Sie an den verschiedensten Stellen, auch zum Beispiel Netzwerkswitches. Und die haben die Eigenschaft, ab und zu Fehler zu machen. Und er hat Algorithmen entwickelt, die in der Lage sind, während eine elektronische Schaltung läuft, sie zu überprüfen, ob sie noch korrekt ist und sogar entstandene Fehler zu korrigieren, während sie läuft. Ohne diese Algorithmen würde das ELISE-Experiment heute nicht laufen, weil in dem Experiment sehr viel ionisierende Strahlung ist, die zu hohen Fehlerraten führt. Das passiert von alleine. Ein anderes Thema ist das autonome Management von Clustern. Das heißt, stellen Sie sich vor, jetzt haben Sie 1000 Computer da stehen, Sie haben sicherlich Ihren eigenen administriert, Sie wollen das nicht 1000 Mal machen. Das geht gar nicht. Das muss also höchst automatisch laufen und da gibt es eine Menge Algorithmen, die die Gruppe um Udo Kepschul gemacht hat und die betreiben das Cluster am CERN. Hier ist eine andere Arbeitsgruppe, das ist die von Herrn Brinkschul, die machen eingebettete Systeme, die haben nicht so viele schöne bunte Bilder auf ihrer Homepage, das heißt aber nicht, dass sie weniger machen. Ja, daran sieht man aber, dass eine Homepage wirklich wichtig ist, weil meistens entstehen die Vorträge ja am Abend vorher. Das werden Sie noch merken, wenn Sie mal selber mehrere Vorträge halten. Das ist einfach im Leben so. Die haben sich ein ganz spannendes Thema. Die entwickeln eigene Prozessorkerne, die entwickeln eigene Netzwerke und versuchen die jetzt in einer Form aufzubauen, die ein bisschen dem organischen Wachstum nachempfunden ist, die dadurch auch Störungen sehr viel besser wegstecken können, als das Computer können. Sie brauchen bei einem Computer nur ein Byte an der richtigen Stelle zu ändern, das Ding ist hart abgestürzt. Das haben Sie bestimmt schon mal erlebt, Bluescreen, ne? Oder Kernel Panic, wie auch immer. Bei einem Menschen wäre das Versagen von einem Neuron im Hirn, das werden Sie nicht bergen, passiert sowieso jeden Tag andauernd. Ja, unser gesamtes System ist völlig unzuverlässig, funktioniert aber verblüffend gut. Da steckt also eine Menge Kenntnisse drin und die versuchen dem sozusagen auf der Entwicklungsebene nachzukommen, indem sie einfach verschiedene Verfahren bauen. Das ist höchst wichtig, weil eingebettete Systeme sind im Prinzip so kleine Computer, die in den verschiedensten Bereichen eingesetzt werden. Wenn Sie ein Auto haben, was nicht älter als 5 Jahre ist, wäre meine Prognose, egal was für ein Auto Sie fahren, dass Sie mindestens 30 Prozessoren da drin haben, 30 eingebettete Systeme. Ja? Ein elektrischer Scheibenheber ist schon mindestens ein Controller, manchmal einer pro Scheibe. Der misst nämlich, gibt es einen Widerstand, können Sie mal ausprobieren, die Scheibe, wenn Sie einfach sagen, hochfahren, mit der Hand drauffahren, bleibt sie stehen oder fährt zurück, das muss der alles messen und regeln können. Ja? Die reden auch miteinander, das heißt, sie haben auch noch ein Netzwerk im Auto drin und stellen Sie sich mal vor, wenn das schief geht. Ein guter Freund, der hat sich ein sehr teures Auto gekauft, mit allem gesteuert und dann stand er an der Ampel, hat er ausgekuppelt und dann fing der Motor an zu heulen, weil die Steuerung der Meinung war, sie muss jetzt mal Vollgas geben. Konnte es nicht stoppen. Er hat dann den Notdienstknopf gedrückt. Die Nachbarn haben sich alle gesagt, der hat einen Knall, so ein blöder Mann, der muss jetzt hier mit seinem Auto angeben. Wollte er gar nicht. Dann haben wir hier die Gruppe von Herrn Hedwig. Die gehen jetzt noch mal eine Ebene tiefer. Computer bestehen am Schluss aus Transistoren. Transistoren sind einzelne Schalter. Sie haben eine Milliarde davon und dann können Sie, wenn Sie richtig sind, einen Prozessor drauf bauen. Das ist meine letzte Folie. Und diese Dinge sind natürlich nicht mehr trivial mit Hand machbar. Sie können nicht hergehen und einen Schaltplan mit 1 Milliarde Transistoren zeichnen. Das heißt, Sie können es versuchen, aber Sie werden vor Ihrer Rente damit nicht fertig werden. Und es wird nicht funktionieren. Also braucht man Entwurfsmethodiken, wie man sagt, die diese Dinge möglichst automatisiert machen. Andererseits müssen Sie aber eine Menge Wissen reinstecken, damit das strukturiert läuft. Hier gilt das Gleiche. Automatisiert einfach alles machen wird nicht funktionieren. Und er bearbeitet ein ganz extrem schwieriges Feld, nämlich der Grenze zwischen dem Digitalen und dem Analogen. In der Digitalwelt gibt es nur die Nullen und Einsen. Ja? Aber wenn Sie eine digitale Elektronik möglichst schnell machen wollen, wir wollen ja immer den schnellsten Computer, das schnellste Netzwerk haben, dann reden wir über analoge Signale. Und dann müssen wir verstehen, was das bedeutet. Dann auf einmal ist der Transistor nämlich etwas, was nicht mehr nur an- und ausschaltet, sondern er hat ganz, ganz viele Zwischenstufen und die sind sehr wichtig zu verstehen, sonst kann der nicht funktionieren. Jetzt haben wir aber immer noch eine Milliarde Transistoren und die wollen alle entsprechend berücksichtigt werden. Das heißt, wir brauchen Entwurfsmethodiken, die gerade im Bereich analoger Elektronik effizient und gut funktionieren. Übrigens ein Beispiel, es ist heute immer noch so, dass sie es praktisch nur mit den allergrößten Computern der Welt schaffen, die neueste Generation von Prozessoren zu simulieren. Und da kommen sie, wenn sie viel Glück haben, mit sehr, sehr viel Abstraktionsebene auf ein paar hundert Mikrosekunden Laufzeit. Also im Computer zu simulieren, dass ein neuer Prozessor irgendein Betriebssystem bootet, können Sie auch heute komplett vergessen. Das können Sie nur machen, wenn Sie sehr, sehr viel Abstraktion machen. Und bei der Abstraktion müssen Sie sicher sein, und da greifen die Arbeiten auch von Herrn Kollegen Hedwig, dass Sie nicht zu viel wegabstrahieren, sonst kommen hinterher Fehler raus. Und wenn Sie bedenken, dass ein neuer Prozessor heutzutage eine halbe Milliarde kostet, wollen Sie da keine Fehler haben. Ich bedanke mich. Trauen Sie sich, eine Frage zu stellen? Habe ich Sie jetzt platt geredet?
Eine kleine Frage hätte ich, und zwar vorhin, wo Sie gesagt haben, dass Sie da ein Terabyte Festplatten also eingebaut haben, habe ich gefragt, wäre es eigentlich mit einer SSD nicht noch schneller? Oder gehen die dann, warum?
Ja, das ist ganz einfach. Der Preis pro Gigabyte bei einer SSD liegt immer noch grosso modo bei einem Faktor 3, 5 über der Festplatte. Also wir zahlen. Weil das ist immer ein bisschen, wie man es rechnet. Wir zahlen für ein Petabyte, allerdings mit den Servern und allem, um die 140.000 Euro. Eine Festplatte bei einem Terabyte dürfte so bei 90 Euro liegen. Und ich habe gerade für meinen Laptop geguckt, da kostet eine 250 Gigabyte, ein Viertel-Terabyte Festplatte, SSD-Platte 250 Euro. So, das wäre schon mal der erste Faktor 3. Dann kommt noch ein Faktor 4 drauf für die Größe. Das heißt, wir haben einen Faktor 12 sogar. Wir werden sehr viele Millionen Euros ausgeben und ein Faktor 10 ist nicht in den Büchern, kannst du vergessen. Ja. SSDs hätten für uns in vielen Bereichen Vorteile, weil die allermeisten Daten werden immer wieder gelesen, aber selten geschrieben. Und die Zugriffsraten sind leider nicht ein streaming-linearer Zugriff, sondern das hat ein Zugriffspattern. Das ist auch so ein Thema, wo die Informatik viel tun kann und wo die Physiker viel kaputt machen, dadurch, dass sie oft sehr unsinnige Zugriffspattern machen, die man mit Caches nicht mehr abfedern kann, weil einfach die Spannweiten zu groß sind. Da würde eine SSD gewaltig helfen, haben wir auch mal exemplarisch gezeigt. Aber wir kriegen es nicht hin, diesen Superdanker Analyse-Software, die aus buchstäblich Millionen von Programmzeilen besteht, auf die Schnelle aufzuräumen. Es gibt viele Ansätze in Masterarbeiten, die wir auch gerne ausgeben, wo wir sagen würden, schaut mal an dieses eine Stelle und guckt mal, ob man es verbessern kann. Wir haben Fälle, also das ist immer wieder so ein Ritual, wo wir Programme haben, die, wenn es ganz schlecht läuft, nur in Faktor 3 schneller sind. Ja, gibt es eine schöne Anekdote, ein Doktorand von mir hat dem Leiter der Offline-Gruppe in Alice geschrieben, euer Code ist wirklich schlecht, das geht so nicht. Den muss aufgeräumt werden und der Mensch ist ein sehr temperamentvoller Italiener, hat mit einem CC an den weltweiten Reflektor geschrieben, du bist ein ganz kleiner, arrogantes A-Loch und du solltest solche Sachen nicht sagen. Dann hat es ein paar Stunden gedauert. Es kamen sehr viele böse E-Mails, dass man sowas nicht macht. Dann hat der Doktorand höflich zurückgeschrieben. An der E-Mail hängt ein Tarball dran, hat gesagt, ich entschuldige mich für meine Bemerkung. Ich habe gesagt, der Code ist zu langsam und ich könnte den Faktor 10 schneller machen. Das war falsch. Ich habe den Faktor 200 schneller gemacht. Hier hängt der Tarball dran. Und wenn das heißt, dass ich schlecht programmieren kann, dann denkt mal drüber nach, wie schlecht ihr seid. Ja, was sie gemacht haben, ganz trivial, sie haben einfach für jedes Datenobjekt, für jedes Byte eine Klasse definiert, dann haben sie für jedes Byte new gesagt, haben dann mal 100 Millionen Bytes eingelesen und dann haben sie, wenn sie fertig waren, auf jedes einzelne Objekt wieder delete gemacht. Das ist so die sicherste Methode, wie man einen Computer ausbremsen kann. Grober Unfug, darf man nicht machen. Aber nach dem Handbuch schon sauber programmiert. Ne? Schöne Do-Loop außenrum, war nett, sah gut aus, aber so geht es halt nicht. Müssen sie mehr Hirnschmalz reinstecken, mehr überlegen, sondern richtig machen. Und bei den Massenspeichern ist es im Moment tatsächlich so, dass man sich anschaut, was passiert im Markt. Ich bin nicht sicher, wo das hingehen wird mit den SSDs, ob die sich wirklich irgendwann so weit durchsetzen, dass sie wirklich billiger werden als die Festplatten, weil die entwickeln sich immer noch weiter. Ja. Und wir sehen nur zu, dass wir möglichst flexibel bleiben. Wir machen Hybridarchitekturen. Wenn Sie einen Speicher dieser Größe bauen, werden Sie sehr schnell sehen, das ist nicht einfach eine Directory mehr. Stellen Sie sich vor, Sie machen auf einem Petabyte LS. Ja, allein das Einlesen würde ewig dauern. Sie können gar nicht über alle Platten laufen. Das heißt, die Directory selbst ist in einem eigenen Rechner oder einer Gruppe von Rechnern gespeichert. Das sind unsere sogenannten Metadatenserver. Und da sind SSDs drin. Weil die sind klein und die müssen super schnell sein. Und die Massendatenspeicher, die sind halt nur schnell. Da rechnet man eben 30 bis 40 Megabyte pro Sekunde und Spindel pro Festplatte. Wenn Sie eine 2-Terabyte-Platte kaufen, haben Sie immer noch 30, 40 Megabyte. Und deswegen können wir durch Kaufen von mehr Festplatten dort mehr Schreibleserate haben. Ja, wir können im Moment mindestens, ich glaube, zwischen 50 und 100 Gigabyte pro Sekunde gegen unsere bestehenden Massenspeicher schreiben und lesen. Das bleibt wenig übrig, wenn Sie das mit 20.000 Prozessoren machen. Ja, Sie haben halt einen großen Dividenden auch.
Aber vielleicht ist es interessant, den Hinweis da auf Uli Meier zu machen.
Stimmt.
Der ja auch einen Preis, also einen ähnlichen Preis oder auch mehrere Preise gewonnen.
Mehrere Preise. Genau, die Festplatte hat den Nachteil, es ist ein sich drehendes Medium. Und wenn Sie irgendwann zufällig zugreifen, warten Sie im Mittel immer eine halbe Umdrehung. Ja? Das heißt, bei einer Festplatte reden Sie von Zugriffszeiten von 2-3 Millisekunden, bei der SSD von Mikrosekunden, höchstens. Streng genommen ist die Zugriffszeit ein Lesevorgang und der kostet Sie 100 Nanosekunden. Bloß die SSD muss sich so verhalten wie eine Festplatte und die Protokolle sind ein bisschen umständlich, deswegen kostet es am Schluss eine Mikrosekunde. Aber es ist ein Faktor 1000 schneller. Ja. Dr. Rand von mir hat in seinen Laptop eine SSD reingemacht. Bei mir dauert das Hochfahren von diesem PowerPoint-Ding, wenn es kalt war, sozusagen fast eine halbe Minute, bei dem ist in 2 Sekunden passiert. Ja. Das ist nur die Festplatte. So, lassen wir mal die Nicole Schweikert.